This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich bin natürlich, ebenso wie der werte Herr, der mir auch heute wieder zugeschaltet ist, absolut im Playoff-Modus. Ich meine, ich kann behaupten, ich habe bislang maximal ein oder zwei Spiele nicht in voller Länge gesehen, also im All-Possessions-Recap gesehen. Ich bin hyped, ich bin drin. Wie sieht's bei dir aus, mein Freund? Julius Schubert, auch heute wieder am Start, selbstverständlich. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir.
Einen wunderschönen guten Morgen auch an dich. Ich habe mit Sicherheit nicht so viel live und in kompletter Länge gesehen. Ich habe mich dann an einigen Stellen dazu entschieden, das Lakers-Game noch ein zweites und ein drittes Mal zu gucken, anstatt mir das ein oder andere Spiel einer anderen Serie noch reinziehen. Aber ich habe zumindest von jedem Game die Highlights gesehen, also diese 10-minütigen YouTube-Zusammenfassungen, die habe ich von jedem einzelnen Game gesehen. Von den meisten, die All-Possession-Recaps, aber für mich liegt der Fokus ganz stark natürlich auf der Lakers-Serie, die ja heute Nacht auch ausgeglichen wurde. Dazu gleich später noch mehr. Aber bisher, ich bin begeistert. Ich bin sehr begeistert von den bisherigen Playoffs, der wird sicherlich ähnlich gehen. Sehr, sehr viele spannende Duelle, kranke Performances, wilde Schlussphasen, Serien, die wirklich, wirklich, wirklich eng und spannend werden und bisher nicht wirklich vorhersehbar sind. Und natürlich entsprechend auch sehr, sehr viele nice taktische Sachen, Adjustments, Sachen, Gameplanning, Sachen, also auch aus dieser Perspektive bisher jede Menge guter Stuff dabei gewesen. Ich bin hyped und ich freue mich riesig auf die heutige Folge und da einfach ein bisschen mit dir kreuz und quer das alles zu besprechen. Das ist ganz cool. Dann wird auf YouTube der Fokus auf die Lakers gesetzt und dann können wir hier im Podcast einfach auch ein bisschen breiter gestreut das alles besprechen. Let's do it, Alter.
So ist es. Geht mir ähnlich. Also fürs Protokoll, ich habe die Spiele die meisten auch nicht live gesehen, sondern All-Possessions Recap, entspannt am nächsten Morgen, bisschen was live hier und da, wenn mein Schlafrhythmus meinte, nö. Aber im Großen und Ganzen habe ich schon geguckt, dass ich mir nicht mein Leben gänzlich zerschieße. Was haben wir heute vor? Wir wollen über die Serien quatschen, das, was wir bislang gesehen haben. Wir haben Overreactions mitgebracht, drei, jeder von uns. Und du hast gerade gesagt, du hast eine Ersatz-Overreaction dabei. Ich habe auch eine Ersatz dabei, weil ich natürlich die Lakers dir überlassen habe und darauf spekuliert habe, dass du vermutlich auch was zu Clippers Nuggets dabei hast.
Yes, sir.
Gut, dann habe ich eine letzte Ersatz-Overreaction. Headline wollte ich gerade schon sagen. Nee, das machen wir heute nicht. Keine Headlines, kein Schnickschnack. Wir starten direkt rein. Ich bin sehr gespannt. Ich würde vorschlagen, lass uns doch einfach direkt in LA starten. So, du hast gerade angesprochen, dass du da logischerweise besonders tief drin bist. Du hast ein Video gemacht nach Spiel 1, das ich mir angeguckt habe, zur Abwechslung mal. Ich dachte mir, okay, komm, wenn wir jetzt
vielleicht
schon
drüber
reden,
kann man doch noch was lernen.
Guck ich. Und du hast ein paar Dinge gefordert quasi von den Lakers. Darunter waren mehr Einsatz, darunter waren kreativere Lösungen finden in der Offense und dementsprechend natürlich auch Einsatz vor allem Defense, aber auch durch die besseren Lösungen in der Offense und durch die hoffentlich bessere Trefferquote Transition-Dreier verhindern und generell Transition verhindern. Spiel 2 ist in den Büchern. Die Lakers haben das Ding gewonnen, die Serie ausgeglichen. Wie zufrieden bist du damit, dass J.J. Redick, mit dem du ja auch noch telefoniert hast letzte Woche und ihm diese Wünsche geäußert hast, wie zufrieden bist du, dass J.J. und sein Team deine Vorschläge, deine angedachten Adjustments umgesetzt haben?
Fürs Protokoll, er hat mich angerufen und wollte Ratschläge. Ja, klar. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach jetzt hier anrufe und sage, ey, so und so sieht's aus, sondern...
Und du hast ihn dann erstmal zweimal weggedrückt, aber dann beim dritten Mal bist du rangegangen.
Genau, genau. Aber das mache ich immer. Wenn ich eine Nummer nicht kenne, dann gehe ich generell nie ans Telefon, was, glaube ich, ein sehr weit verbreitetes Phänomen der heutigen Jugend ist. Also nicht, dass ich mich noch zur heutigen Jugend zählen würde, aber...
Das wäre Minus-Aura.
Wenn ich die Nummer nicht kenne. Ja, Minus-Aura, genau. Aber die Faustregel ist, wenn dann die Nummer zwei, dreimal anruft, dann google ich erstmal und schau, ob das irgendwie Spam ist. Also rangehen, das macht man halt gar nicht mehr. Wir gehen nicht ran und googeln, was das für eine Nummer ist. Und als ich dann rausgefunden habe, es ist kein Spam, dachte ich, LA-Nummer, das kann doch mein Homie JJ nur sein eigentlich. Und dann haben wir ein bisschen telefoniert und da habe ich ihm das gesagt. Und das haben die Lakers sehr, sehr viel besser gemacht in Spiel 2. Ich habe jetzt hier, muss ich ehrlich mal zugeben, im Vergleich zu den anderen Themen nicht wirklich eine krasse Overreaction so ausformuliert, sage ich mal. Ich habe mir hier einfach nur notiert irgendwie, LeBron und Luca jucken einfach Game Ones überhaupt nicht. Und den Grund dafür haben wir heute Nacht gesehen. Hätte ich mir natürlich abspeichern können, hier in Vorbereitung auf diese Folge, wenn ich mich vorbereitet hätte. Irgendwo gelesen in den letzten Tagen, dass Luca nur in 2 seiner bisherigen 9 Playoff-Serien ein Spiel 1 gewonnen hat, was sehr, sehr verrückt ist. Also eine Bilanz jetzt von 2-7 in Game Ones in seiner Playoff-Karriere. LeBron hat nicht so eine miese Statistik, aber auch LeBron ist bekannt dafür, gerade in der Prime seiner Karriere, wo das dann immer noch ein bisschen mehr auch seine Wahl war, einfach in Spiel 1 einen ruhigen zu machen. Game 1, LeBrons Feel-Out-Game, du drückst nicht von einer Sekunde auf die andere auf den Playoff-Knopf, flip the Switch, sondern man groovt da rein in die Serien. Früher, wie gerade angesprochen, war das so seine Wahl. Da konnte er sich das gerade in der Eastern Conference auch erlauben, Game 1 halt ein bisschen chillig zu machen, weil er wusste, okay, er hat diesen Knopf, er hat diesen Modus und dann ist halt ab Spiel 2, wenn er ein Gefühl für den Gegner hat, da ist dann halt ernst. Jetzt im jetzigen Stand seiner Karriere ist das nicht mehr so wirklich so seine Wahl, die er trifft, weil er halt einfach nicht mehr Prime LeBron ist. Aber gerade Luca, der zwar auch schon gut gespielt hat in Spiel 1, ist in seiner Karriere generell ein bisschen entspannt, immer in die Serien rein und dann Richtung Ende. Da wird dann ernst gemacht und ich finde, wir haben heute in Spiel 2 schon mehr die Version der Lakers gesehen, die sie auch einfach jetzt sind als Team. Also das in Spiel 1, das waren nicht die Lakers, wo ich jetzt gesagt habe, ey gut, okay, das ist jetzt dieses Team, da lässt sich nicht wirklich viel machen. Du hast natürlich ein paar taktische Adjustments, du kannst deine Würfe besser treffen, aber das ist halt nun mal dieses Team, sondern das waren Lakers, die noch sehr rostig waren, die noch nicht so wirklich da waren. Ich hatte es ja auch in dem von dir gerade angesprochenen Video gesagt, der Einsatz war nicht da, wo er sein muss in den Playoffs. Und das war in Spiel 2 deutlich besser. Die Lakers haben physischer gespielt. Die Lakers haben fokussierter gespielt, disziplinierter gespielt. Sie haben den Takt angegeben von Anfang an und haben sich das nicht aufzwingen lassen vom Gegner. Und das war ein großer Gamechanger. Und der andere Gamechanger war, dass die Adjustments gemacht wurden, wovon ich ausgegangen war, weil das war alles kein Hexenwerk. Es war jetzt nicht so, dass die Timberwolves hier mit irgendwelchen Dingen um die Ecke kamen, die so komplex waren, dass man sagen konnte, okay, da gibt's keine Antwort drauf und das muss jetzt hier irgendwelche Zauberei sein von jemandem wie Eric Spoelstra, um hier gegen eine Antwort zu finden, sondern das waren relativ simple Adjustments und ich sag immer, wenn ich die finde, wenn ich mir so ein Game zweimal anschaue, dann sollten die Teams, die da ganze Scouting-Departments haben und ganze Abteilungen haben, die sich diese Spiele auch mehr als zweimal anschauen, theoretisch auch finden. Alles andere würde mich sehr schocken und genau das haben die Lakers getan in Spiel 2. Ich habe mehr organisierte Offense gefordert, Standardspruch der letzten 3 Jahre, aber nicht einfach nur mehr, sondern auch gezielt gegen die Drop-Defense und gegen die Switching-Defense. Das haben die Lakers gemacht. Wir haben wahnsinnig viele Horns-Formations gesehen. Wir haben sehr, sehr viele Pin-Downs gesehen, wo dann attackiert wurde, Flare-Screens in diesen Formationen, sehr viele Elbow-Spielzüge. Wir haben teilweise sogar Spain Pick and Roll gesehen. Und das ist ja nun genau das, womit du die Coverages der Timberwolves aushebelst. Wir haben mehr Off-Ball-Movement gesehen, Off-Ball-Screens gesehen. Wir haben mehr Cuts gesehen. Wenn die Timberwolves geswitcht haben, was sie dann im Verlauf des Spiels zunehmend mehr auch gemacht haben. Also sie haben nicht ganz so droplastig gespielt, weil die Lakers es einfach relativ früh schon ausgehebelt hatten. Dann haben die Lakers gezielt die Matchups gesucht, gezielt Conley, Randle und Gobert attackiert mit den jeweiligen Spielertypen. Sie sind mehr in den Post gegangen, was ich jetzt nicht konkret angesprochen hatte in diesem Video. Das ist eins der Adjustments gewesen, was ich jetzt nicht angesprochen habe, was wir gesehen haben. Warum auch nicht? Also wenn du Duelle gegen Conley oder Nikhil Alexander-Walker hast, mit LeBron, mit Luka, so dann geh in den Post, weil deine physischen Vorteile und körperlichen Größenvorteile, Stärkenvorteile kommen einfach im Post viel mehr zur Geltung. Das haben wir zunehmend mehr gesehen. Der Ball lief besser, weniger stecken hier in der Offensive. Und das hat die Kettenreaktion, die er hoffte, ausgelöst, dass die Lakers einfach weniger Transition-Möglichkeiten der Timberwolves zugelassen haben. Und ich habe es gesagt gehabt in dem Video, die beiden großen Baustellen in Spiel 1, die vielen Dreier zugelassen haben, waren Transition und defensive Fehler. Und wenn du halt weniger Transition zulässt, weil du halt A, offensiv besser bist und B, mit mehr Einsatz spielst, dann lässt du weniger Transition-Dreier zu. Und wenn du dann diese defensiven Fehler weitestgehend eliminierst, die einfach aufgrund von nicht bei der Sache sein entstanden sind und in Kombination dazu die Timberwolves halt auch nicht alles treffen, wie in Spiel 1, dann ist es klar, dass sich das irgendwo auch wieder relativiert. Die Lakers haben auch nicht unbedingt weniger geholfen, aber gezielter geholfen. Wenn ein Non-Shooter auf dem Parkett stand bei den Timberwolves, haben sie von dem halt extrem weggeholfen. Sie haben von den Shootern und guten Shootern, gerade in den Strong-Side-Cornern, weniger weggeholfen. Sie sind besser rotiert. Sie haben das alles ein wenig gezielter gemacht. Und das hat ja auch gesagt, so wenn Randle gegen LeBron im Post ist, dann muss Vanderbilt nicht hinhelfen. Du musst nicht aus der, du hilfst in der NBA nicht aus der Strong-Side so krass rein, wie die Lakers das in Spiel 1 gemacht haben. Also auch das alles sehr, sehr viel gezielter. Man hat Luka besser rausgehalten aus den Actions. Man hat mehr gestuntet und weniger wirklich committed. Und man kann jetzt natürlich sagen, ey, warum dann trotzdem nur 95 Punkte? Naja gut, wenn du halt nur 6 von 29 deiner Dreier triffst, ist klar, dass das irgendwo dann jetzt nicht zu 120 Punkten am Ende führt. Die Lakers haben sich freie Dreier gespielt. Sie haben sie einfach nicht gemacht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Du kannst gerne sagen, wenn das Fanbrillen-Talk ist. Aber wenn ich jetzt, also wenn du prinzipiell auf eine Serie guckst, der Heimvorteil ist jetzt bei Minnesota. So, sie haben das gesplittet und sie haben einen Vorteil. Aus mathematischer Sicht, ich habe es irgendwo gelesen, haben sie eine 63-prozentige Chance, diese Serie zu gewinnen. Mhm. Aber ich gucke darauf, also welches Team muss jetzt mehr gravierende, größere Adjustments machen und ist jetzt in der Bringschuld zu reagieren. In meinen Augen nicht die Lakers. Die Lakers haben das gemacht, was sie machen mussten. Und jetzt muss Minnesota Antworten finden. Was machen sie denn gegen organisierte Offense der Lakers? Was machen sie denn, wenn gezielt Conley und Randle attackiert werden, wenn Randle auf einmal LeBron um irgendwelche Screens herumjagen muss? Wie reagiert man? Was sind die taktischen Möglichkeiten? Wollen sie jetzt raushatchen mit Gobert? Jetzt, wo sich herausgestellt hat, Luka gegen Gobert, wenn die Lakers das ein wenig gezielter machen, funktioniert nicht so richtig. Was machen sie denn jetzt, wo die Lakers ihre Help-Defense besser auf die Reihe bekommen haben? Was sind die taktischen Antworten der Timberwolves auf das, was die Lakers jetzt gezeigt haben in Spiel 2? Und ich finde, die liegen nicht so klar auf der Hand, wie die Adjustments für die Lakers auf der Hand lagen. Und deswegen bleibe ich, und ich bin auch nach Spiel 1 nicht davon abgerückt, nach wie vor dabei, dass ich hier die Lakers in 6 sehe. Ich sehe den Vorteil aktuell ganz klar auf ihrer Seite. Es ist keine Overreaction im klassischen Sinne, aber Game 1 war ein Feel-Out-Game. Ärgerlich, dass es vor heimischer Kulisse war. Aber ich glaube, dass Spiel 2 deutlich besser widerspiegelt, was diese beiden Teams können und was sie nicht können und wie diese Serie auch im weiteren Verlauf verlaufen wird. Wie siehst du das?
Ich glaube nicht, dass es Fanbrillen-Talk ist, um die Frage von dir gegen Ende jetzt kurz zu beantworten. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Adjustments von den Lakers auf der Hand lagen. Alles, was du gerade wunderbar runtergebrochen hast und in deinem Video noch besser runtergebrochen hast, würde ich behaupten. Deswegen vielleicht, ich weiß, du machst das selber nicht so gerne. Der Hinweis an unsere verehrten Hörerinnen und Hörer. Schaut doch gerne mal bei Julius bei YouTube vorbei. Ich denke, dieses Video ist auch jetzt nach dem zweiten Spiel immer noch sehr relevant und sehr aktuell. Mhm. Ich habe aber, es ist so ein kleiner, ja nicht Widerspruch, aber ein kleiner Nachtrag. Ich bin immer noch, auch nach dieser zweiten Spielniederlage, und natürlich, du hast gesagt, sie haben den Heimvorteil jetzt geklaut, natürlich bin ich jetzt optimistischer, als ich es vor der Serie war, weil ich denke, das wahrscheinlichere Ergebnis wäre gewesen, dass die Lakers diese beiden Heimspiele gewinnen. Ich glaube, es hatte heute Nacht tatsächlich auch nicht wenig damit zu tun, dass sowohl Naz Reid als auch Dante DiVincenzo A, nicht super gespielt haben und B, vor allem Foul Trouble hatten. Die Line-Up-Problematiken, die du bei den Timberwolves hast, zum einen mit Conley, weil er defensiv gnadenlos attackiert werden kann und das jetzt auch mehr wurde erst noch in Spiel 1 von Luka, von LeBron und Co. Und zum anderen mit Gobert, der dir zum einen auch ein bisschen defensive Flexibilität nimmt mit seiner Drop-Defense, gibt dir auch viel wieder, weil er halt immer noch ein überragender Rim-Protector ist, der dir aber vor allem offensiv sehr, sehr viel wegnimmt, weil die größte Schwäche dieses Lakers-Teams ist ja weiterhin die Rim-Protection. Mit Jackson Hayes als einzigem echten Center in der Rotation und mit Leuten wie LeBron und Vanderbilt und so, die zwar super Weakside Rim Protector sind, aber halt keine primären Anker. Und die Art und Weise, wie du das ausnutzt, ist möglichst viel Space schaffen und mit Anthony Edwards, einen der besten Driver und dynamischsten Driver der Liga, der ein geisteskrankes Poster hatte heute Nacht. Mhm. Von mir aus auch ein Randle oder ein DiVincenzo von der Bank oder so, driven lassen und die Zone penetrieren. Und das ist ihnen in Spiel 1 deutlich besser gelungen, vor allem in diesen Lineups ohne Gobert mit Naz Reid dann auf der 5. Und Naz Reid hat in Spiel 2 jetzt nur 21 Minuten gespielt, DiVincenzo hat nur 16 Minuten gespielt, weil sie beide relativ früh Foul Trouble hatten. Und es ist dann halt so weit gegangen, dass Gobert mehr gespielt hat als in Spiel 1. Conley hat zwar nicht mehr gespielt, war aber katastrophal mit 0 von 5 aus dem Feld. Und einem Assist, also Conley, das, was er dir in der Theorie wenigstens offensiv gibt im Vergleich zu so jemandem wie DiVincenzo oder auch Nikhil Alexander Walker, das hat er halt auch nicht gebracht. Das hat so weit geführt, dass die Timberwolves sogar Terrence Shannon Jr. rausschmeißen mussten für 7 Minuten, obwohl keine Garbage Time war. Das war schon auch ein sehr großer Faktor in diesem Spiel heute Abend. Und deswegen würde ich sagen, gerade wenn es jetzt auch nach Hause geht, dieses Timberwolves-Team, das Adjustment, das, was in Spiel 1 noch sehr, sehr gut funktioniert hat, rein personell, liegt jetzt für Spiel 3 wiederum schon ziemlich auf der Hand. Und ich muss sagen, ich bin immer noch nach diesen 2 Spielen, wenn ich es jetzt in der Gesamtheit betrachte, ich war nach Spiel 1 bei dir, dass ich mir keine riesigen Sorgen um die Lakers gemacht habe und mir gedacht habe, okay, es gibt Dinge, die sie relativ easy umstellen können. Und jetzt haben sie dieses 2. Spiel gewonnen, aber ich bin trotzdem noch unterm Strich beeindruckt bis zu einem gewissen Grad mit dem, was die Timberwolves geschafft haben, wie gut sie vorbereitet waren auf das, was die Lakers gebracht haben in Spiel 1 und auch ihre Fähigkeit, jetzt noch reagieren zu können, also in meiner perfekten Vorstellung würden Reid und DiVincenzo vielleicht sogar starten, aber vor allem Reid deutlich mehr Minuten sehen als Gobert und DiVincenzo deutlich mehr Minuten sehen als Conley. Und da habe ich ein Auge drauf, ob das vielleicht im Laufe dieser Serie immer mehr passieren wird. Und von mir aus Alexander Walker kannst du auch noch mit reinschmeißen. Also Alexander Walker und DiVincenzo im Tandem sollten eine viel, viel größere Rolle spielen als Conley in dieser Serie.
Ich glaube halt, dass die Niederlage in Spiel 1 mehr über die Lakers als über die Timberwolves ausgesagt hat.
Das stimmt wahrscheinlich,
ja. Ich glaube, das halt mehr darauf zurückzuführen, sich hat lassen, dass die Lakers, wie gesagt, nicht mit der angebrachten Intensität gespielt haben, diese vielen freien Dreier zugelassen haben durch Transition und Fehler, für die ja die Timberwolves jetzt in dem Sinn, also das hat ja jetzt nichts mit, okay, wir haben hier einen übelst geilen Matchplan, wir versuchen so oft zu den Transition zu gehen und freie Dreier zu nehmen und wenn die Lakers pennen, dann bestrafen wir das halt sofort. Also das ist ja jetzt, hat ja jetzt nicht groß irgendwas mit Gameplan zu tun und auch defensiv, ja, also hast halt im Drop gespielt und hast geswitcht. Das war jetzt alles nichts Weltbewegendes. Und jetzt, ich will es nicht übertreiben und sagen, ey, jetzt müssen sie sich was Weltbewegendes einfallen lassen. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo ihre ursprünglichen Ideen an beiden Enden, womöglich, in meinen Augen, ja, halt an ihre Grenzen gestoßen sind und jetzt geht der Spaß los, jetzt geht das Schachspielen los nach der Eröffnung, wo du reagieren musst und ich bin sehr gespannt, wie sie das hinbekommen. Wir werden in Spiel 3 eine Menge lernen über die beiden Teams. Es sind jetzt auch nur 2 Tage Pause, wir sind jetzt in diesem Standard-Playoff-Rhythmus drin, Fun Times Over und jetzt in Spiel 3 wird's knackig, ich freue mich.
Und Spiel 4 dann übrigens zur deutschen Primetime, yes. Sonntag 21:30 Uhr.
Sonntag, yes, ich freue mich schon. Ja, guck ich mit meinem Bruder zusammen, wird Sehr, sehr geil. Habe ich richtig Bock drauf.
Sehr geil. Und davor 19 Uhr Pistons Knicks Spiel 4. Also auch noch ein Spiel, was gerade so aussieht, als könnte das weiterhin Teil einer Banger-Serie sein.
Machen wir weiter. Was ist deine erste Overreaction?
Meine erste Overreaction ist, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es eine Overreaction ist, weil erstens haben wir in den letzten Wochen ab und zu schon mal darüber gesprochen, haben das angerissen, haben auch diese ganze Thematik beleuchtet im Zuge der Trainerentlassung von Taylor Jenkins. Und natürlich ist es irgendwo einfach, beziehungsweise liegt auf der Hand, auf eine 51-Punkte-Klatsche überzureagieren. Aber ich glaube, die Grizzlies sind dann. Dieses Team, dieser Kern mit Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Desmond Bane als in Anführungszeichen Big Three. Ich bin der Meinung, wir sollten das so nicht nächstes Jahr nochmal sehen und ich vermute auch, dass wir es nächstes Jahr so nicht nochmal sehen werden. Spiel 2 heute Nacht war, die Messlatte lag relativ tief. Spiel 2 heute Nacht war deutlich, deutlich besser als noch Spiel 1, einfach weil du nicht eine der höchsten Playoff-Niederlagen aller Zeiten hast einstecken müssen. Aber trotzdem, auch heute Nacht wieder, die Thunder sind marschiert und stolziert zum Sieg. Natürlich, wir sprechen über die Thunder und man kann auch mindestens genauso viel Positives rausziehen aus diesem Team wie Negatives auf Seiten der Grizzlies. Ja, das ist ein historisches Regular-Season-Team gewesen. Trotzdem, die Grizzlies sehen bislang absolut katastrophal aus in beiden Spielen. Ja Morant hat jetzt 20 Punkte aufgelegt in den beiden Spielen. Desmond Bane 14, Jaren Jackson Jr. 15. Das sind die drei Stars, die jetzt, wie gesagt, im Schnitt über diese beiden Spiele. Nur einer davon kratzt an den 20 Punkten. Die Thunder legen dieses Team dermaßen an die Kette. Der Supporting Cast funktioniert nicht so super. Es ist einfach eine Demonstration der Stärke, beziehungsweise auf der anderen Seite eine Demonstration der Schwäche. Und deswegen ist meine Overreaction, dass die Grizzlies, und wie gesagt, wir haben neulich schon drüber gesprochen, als sie ihren erfolgreichen Headcoach der letzten Jahre wenige Wochen vor Playoff-Start gefeuert haben. Ich denke, der Interimscoach, allzu viel kannst du ihm nicht anhängen, weil ich denke, mit diesem Personal kannst du nicht so viel mehr rausholen. Also sicherlich kannst du mehr rausholen. Wir haben auch beide auf Thunder, haben wir beide auf Thunder in 5 getippt? Ich meine, ja. Ich sehe es aktuell nicht. Also ich glaube, dass dieser Tipp nicht stimmen wird. Es muss schon sehr, sehr, sehr viel perfekt laufen, damit die Grizzlies diesem Thunder-Team ein Spiel klauen können. Und wie gesagt, das ist nicht das Problem. Selbst wenn sie jetzt mit 0-4 diese Erstrundenserie verlieren, sicherlich ist das irgendwo dann enttäuschend für ein Team, das vor wenigen Jahren noch der Second Seed war und dieses junge, aufstrebende Team. Aber angesichts der Tatsache, dass die Grizzlies ja eigentlich dafür bekannt waren als Organisation in den letzten Jahren, drumherum, on the margins, wie man so schön sagt, gut gearbeitet zu haben. Sie haben super gedraftet, sie haben sich immer wieder wertvolle Rollenspieler reingeholt. Da mal ein Vince Williams und da mal ein Gigi Jackson und Spieler, die, sie haben anscheinend jetzt gerade Marvin Bagley wieder zu einem einigermaßen funktionierenden Playoff-Rotationsspieler gemacht. Scottie Pippen Jr. war eine super Geschichte jetzt dieses Jahr. Aber diese Big Three, bei denen, ich bin bei Ja Morant immer pessimistischer und pessimistischer im Laufe der Saison. Ich bin mir jetzt schon relativ sicher, dass ich ihnen im Sommer, wenn wir unser Top-20-Spieler-Ranking machen werden, ich werde ihn höchstwahrscheinlich nicht mehr mit drin haben. Top 30 wird das schon noch irgendwie kratzen können, denke ich, aufgrund seines riesigen Talents. Aber inzwischen ist wahrscheinlich Jaren Jackson Jr. der beste Spieler dieses Teams. Desmond Bane ist einer der besten dritten Spieler der NBA, aber auch jemand, der wahrscheinlich nie ein All-Star-Team schaffen wird in seinem Leben. Das ist einfach zu wenig und da müssen sich jetzt alle Beteiligten ehrlich miteinander sein und in den Spiegel gucken und ich denke, dass wir drastische Maßnahmen im Sommer sehen werden. Deswegen meine Overreaction, die vielleicht ein bisschen hochgegriffen scheint, wenn du 2 Spiele auswärts gegen den historischen Number One Seed verloren hast. Aber die Art und Weise, wie sie diese Spiele verloren haben, bin ich komplett raus inzwischen, was die Grizzlies angeht.
Ja, ich habe da gar nicht allzu viel hinzuzufügen. Klar, du möchtest jetzt nicht deine ganze Zukunft messen an einer Serie gegen ein historisch gutes Team. Aber es ist schon ziemlich offensichtlich, dass die Gründe für diese beiden deutlichen Pleiten jetzt nicht nur sind, dass der Gegner halt wirklich sehr, sehr gut ist, sondern es hat halt auch sehr mit den eigenen Limitationen zu tun. Und da wird man dann, wie du ja schon gesagt hast, einen langen Blick in den Spiegel werfen müssen im Sommer und sich das ganz genau anschauen. Ich kann mir vorstellen, dass man jetzt aus eigener Sicht gesagt hat, okay, wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht durch den Coaching-Wechsel und dann gucken wir mal, was in der kommenden Saison passiert, bevor man wirklich aktiv guckt, ob man da am Kader irgendwas tut. Aber das ist eine absolut enttäuschende Saison der Grizzlies gewesen bisher, was ja vor einer ganzen Weile noch nicht so aussah. Man war Richtung Februar noch Zweiter mit einem innovativen Offensivsystem. und alles sah gut aus. Top 5 Offense, Top 5 Defense, hat die Erwartung übertroffen. Da hätten wir auch nicht gedacht, dass wir zwei, drei Monate später über sie dann so reden, wie wir das jetzt getan haben. Aber ja, ich bin auch bei dir. Also ich fühle mich aktuell nicht mehr so wohl, was den Thunder in 5-Tipp angeht. Man ist halt immer so nach dem Motto, ja, so für einen Sieg ist der Außenseiter schon gut. Ich hatte jetzt aber auch nicht damit gerechnet, dass sie jetzt den einen Sieg, den ich ihnen zugedeutet habe, dass sie den in OKC holen. Und man sagt ja immer, so schöne Serie geht erst los, wenn beide Teams dann auch ein Heimspiel haben. Und deswegen, wer weiß, vielleicht schafft man es in Spiel 3 irgendwie mit Momentum das Spiel knapp zu halten. Und dann kann man immer sehen, was am Ende noch geht. Aber das ist aktuell schon ziemlich enttäuschend. Und man kriegt halt wirklich gnadenlos alles aufgezeigt, was halt nicht gut läuft. Und jeder Fehler wird bestraft. Und jede Limitation wird ausgenutzt. Und das ist schon ziemlich heftig. Nee, sehr gut. Ich habe keine Overreaction zu den Grizzlies. Deswegen passt das hier ziemlich gut. Dann würde ich mal weitermachen, oder?
Ja, sehr gerne. Bitte mit was Positivem, wenn möglich. Weil ich kann schon mal spoilern. Meine zweite Overreaction oder meine dritte, je nachdem, in welcher Reihenfolge, geht in eine ähnliche Richtung wie das, was ich gerade über die Grizzlies gesagt habe. Nur noch mal ein bisschen.
Okay, dann lass uns dann noch nicht über die Knicks reden, sonst hätte ich das jetzt nämlich gemacht.
Okay.
Dann reden wir über was Positives. Meine Ersatz, ich will auch, mir liegt auch immer das Wort Headline auf der Zunge.
Ja, ne? Aber würdest du dann die Knicks jetzt komplett rauslassen?
Nein.
Okay, weil meine dritte Overreaction, die ist dann wiederum positiv und die dreht sich um Kate Cunningham. Dann können wir das irgendwie zusammen.
Können wir es verbinden, packen. Genau. Also meine Ersatz über Franz ist dann auch negativ, aber dann bringe ich meine eine positive noch mit hier. Und zwar, ein fitter Playoff Kawhi ist womöglich ein Top 3 Spieler in der NBA, Top 5 im Worst Case. Das war eine Leistung, die den Begriff Masterclass gar nicht mal unbedingt verdient. 39 Punkte in Spiel 2, 15 von 19, 92% True Shooting. Möchtest du raten, das wievielte Spiel seiner Karriere das war, wo er über 30 Punkte gescored hat, bei über 80% True Shooting in den Playoffs?
Das vierte.
Das neunte.
Wow.
Möchtest du raten, wie viele Spieler in NBA Playoff History das häufiger geschafft haben?
Ja, wahrscheinlich schon ein paar Bigs, die halt einfach nur Würfe am Korb nehmen. Aber ich sag 2, 3.
Zero.
Wow.
Zero. Es sind alles auch aktive Spieler hier ganz weit oben. Aber also als Big, also so True Shooting, rechne ich ja Freiwürfe und Dreier als mehrgewichtig mit ein. Deswegen kann man fast vielleicht sogar diskutieren, ob es leichter ist, in der Dreier-Ära so ein Game zu haben mit so einem krassen True Shooting, was erklären würde, warum es nur Spieler sind in der aktuellen Ära. Mhm. James Harden, Mr. Playoff Choker, hat das 8-mal geschafft. KD 7-mal, Steph und LeBron jeweils 6-mal. Kawhi da auf Platz 1. Er hat gemacht, was er wollte und die Denver Defense konnte ihn nicht davon abhalten, egal ob Jamal Murray an ihm dran war oder Aaron Gordon phasenweise oder Michael Porter Jr. oder Christian Brown. Es hat keine Rolle gespielt. Es war egal, ob es Dreierwürfe waren, ob es Fadeaways oder Face-Up-Jumper waren, ob es Versuche direkt am Korb waren, kam an die Freiwurflinie, 5 Assists, 2 Steals, traf 4 seiner Dreier und das auch in einem nicht ganz unwichtigen Spiel. Man lag 1-0 hinten, weil man das erste Spiel in Denver verloren hat. Jetzt Spiel 2 on the road. Kein Must-Win, aber ein extrem wichtiges Spiel. Und jetzt geht man dank Kawhi mit einem Ausgleich zurück nach L.A. und hat eine gute Chance, die Serie zu gewinnen. Ja, absolut unvorhersehbar, was da jetzt bisher passiert. Ich hatte Nuggets in 7 gesagt, aber wenn Kawhi so spielt, dann ist hier für die Clippers auf jeden Fall alles drin. Und es ist das, was wir alle Jahre wieder von Kawhi Leonard sehen, wenn wir zurückerinnern, 2019 einen der greatest Playoff Runs aller Zeiten gespielt, 2020, ja gut, die Bubble zählt nicht, das ignorieren wir mal ganz gekonnt, 2021 war Kawhi auf dem Weg, einen All-Time-Great Playoff Run zu spielen, der dann viel zu früh endete durch seine Verletzung gegen Utah in der zweiten Runde. Was er da in der Dallas-Serie in Runde 1 Richtung Ende gemacht hat, war historisch guter Stuff. 2022 war er nicht in den Playoffs. 2023 hat er, bevor er sich dann in dieser Serie gegen die Suns verletzte, auch da in den ersten beiden Spielen crazy gut gespielt. Letztes Jahr haben wir ihn gar nicht. Also wenn Kawhi Leonard in den Playoffs gespielt hat, jemals, dann hat er das auf einem absurden Level gemacht. Und da ist jetzt diese Saison kein Unterschied. Das ist jetzt wirklich, da kannst du die Uhr nachstellen, Playoff Kawhi, wonach du halt leider auch die Uhr stellen konntest in den letzten Jahren, war, dass sich Playoff Kawhi dann irgendwann verletzt. Und die Hoffnung ist, dass er das nicht tut. Aber er ist bisher der beste Spieler der Serie. Jokic in Spiel 1 sehr gut gewesen. In Spiel 2 hat er mir nicht so gefallen. Untypisch für ihn viele Turnover, missed Free Throws. Generell jetzt dem Spiel nicht so den Stempel aufgedrückt, wie er das sonst regelmäßig tut. Kawhi der beste Spieler. Und wenn Kawhi der beste Spieler in dieser Serie ist, was er durchaus sein kann, auch im weiteren Verlauf, dann haben die Clippers ja alle Chancen der Welt. Und wer auch immer diese Serie gewinnt, der kann dann auch Thunder schlagen. Also mit Kawhi in dieser Form kannst du sogar die Thunder ärgern. Und deswegen Clippers-Fans einfach nur beten, dass sich dieser Mann nicht wieder verletzt. Und als neutraler Fan macht es einfach Riesenfreude, ihm zuzuschauen. Und Kawhi Leonard sagt Top 3, Top 5, irgendwas in dieser Range in den Playoffs. Wenn er fit ist, genießen wir es so lange wir es können.
Absolut. Ich habe mir dieses Spiel von den Clippers angeguckt und bei jedem Wurf von Kawhi war das wie in so einem Disney-Film oder generell Romanzenfilm, dass so eine Frau reinläuft und dann irgendwie einen Ponytail hat und ihre Haare aufmacht und die Haare so schüttelt und ist dann in Zeitlupe mit so einem Licht im Hintergrund und der Mann in der Regel oder der andere Protagonist steht so mit offenen Augen da und so romantische Musik und so ungefähr habe ich jeden Kawhi Leonard-Wurf angeschaut in diesem Spiel. Das wäre auch meine Overreaction gewesen, wenn du jetzt nichts dabei gehabt hättest zu den Clippers Nuggets. Ich habe einfach nur aufgeschrieben, Kawhi is back. Ich merke, ich lasse mich einlullen in den Strudel an Glauben. Keine Ahnung, wie ich es formulieren soll. Aber ja, du hast recht. Wir alle haben leider im Hinterkopf, dass das Ganze auch relativ schnell wieder vorbei sein könnte, worauf wir natürlich nicht hoffen. Wollen wir dann jetzt über die Pistons und Knicks sprechen?
Sehr, sehr gerne.
Weil meine Overreaction ist, Kate Cunningham ist him. Und das ist eine kleine Overreaction, weil, wenn man sich die Boxscores anguckt aus diesen beiden Spielen, da war schon auch noch viel dabei und das hat auch der Eye-Test bestätigt, was zu Recht uns dazu gebracht hat in unserer Preview. Ich habe gesagt, dass Kate Cunningham mit den Knicks in der Regular Season im Prinzip machen konnte, was er wollte. Wir haben Phasen davon, vor allem jetzt in diesem Spiel 2, in dem er 33 Punkte gemacht hat, bei effizienten 11 von 21 aus dem Feld, nach Belieben an die Freiwurflinie gekommen ist, 10 von 12 dort getroffen am Ende, 12 Rebounds, also auch generell imposant gewesen physisch, aber auch da 5 Turnover, nur 3 Assists in dem Fall, also er ist dann wirklich mehr zum Scorer geworden als zum Playmaker, das war in Spiel 1 noch anders, da hat er scoring-technisch ein bisschen mehr gestruggelt, trotzdem noch 21 Punkte gemacht, 6 Turnover, da waren es dann eben 12 Assists. In Summe aus diesen ersten beiden Spielen, was ich von Kate Cunningham gesehen habe, ja, das ist eine Playoff-Serie oder der Beginn einer Playoff-Serie, bei dem wir einen Spieler sehen, der ins kalte Wasser geschmissen wird, einen primären heliozentrischen Creator im Playoff-Kontext mit sehr, sehr guten Perimeterverteidigern, die gegen ihn gestellt werden können. Aber ich bin unter Strich positiv rausgegangen mit meiner Meinung, was Kate Cunningham angeht. Und ich glaube, dass dieses 33-Punkte-Spiel in Spiel 2 ein Vorgeschmack auf das ist, was wir in den weiteren Spielen in dieser Serie noch sehen werden und was wir im weiteren Verlauf von Kate Cunninghams Karriere sehen werden. Und unterm Strich, und da werden sicherlich jetzt gleich die Kritikpunkte, die du an die Knicks bislang hast, mit einfließen. Die Pistons waren in Spiel 1 schon ziemlich nah dran, das Ding zu gewinnen, wenn die Knicks dann nicht einen 21-0-Run aus dem Hut gezaubert hätten. Und Spiel 2 haben sie geschafft zu klauen, und zwar verdient. Und zwar in einem Spiel, in dem Tim Hardaway 0 von 8 wirft und Malik Beasley 2 von 9 und 1 von 8. Also in dem Tim Hardaway Jr. und Malik Beasley, die beiden besten Shooter dieses Teams, zusammen einen ihrer 14 Dreier treffen. Und trotzdem gewinnen die Pistons verdient dieses Spiel und können jetzt mit einem geklauten Heimvorteil nach Detroit reisen. Erster Playoff-Sieg seit 2008. Für die Detroit Pistons. Da kannst du aber drauf wetten, dass diese Halle in Detroit beben wird, wenn diese Serie jetzt zurückkommt in die Motor City. Ich freue mich drauf. Ich bin total invested und hyped auf diese Serie. Und wie gesagt, meine Overreaction, Kate Cunningham, hat bewiesen, dass er potenziell in den nächsten Jahren einer der besten primären Playoff-Creator in diesem Sport sein kann.
Ja, ich glaube, immer wenn du in deinen ersten beiden Playoff-Spielen deiner Karriere etwas schaffst, was davor nur Oscar Robertson und irgend so ein dicker, fauler Ex-Maverick geschafft hat, und zwar 27 Punkte, 9,5 Rebounds und 7,5 Assists mindestens aufzulegen, dann kann man hier, glaube ich, nicht von einem allzu katastrophalen Start sprechen. Gute Reaktion auch in Spiel 2 gezeigt von ihm und generell der Pistons-Offense, ihn ein bisschen variabler da auch einzusetzen, häufiger ihm auch schon einen Vorteil mit an die Hand zu geben, ein bisschen mehr sich abseitsweise bewegen zu lassen, bevor er diesen bekommen hat. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich schaffe es mit meiner Overreaction, beide Teams zu dissen.
Nice.
Und zwar, die Knicks sind halt am Arsch, auch wenn es jetzt gegen Detroit wahrscheinlich noch keine große Rolle spielt. Was ich damit sagen möchte, die Knicks gewinnen sehr wahrscheinlich diese Serie. Ich sehe nicht, dass sie danach noch eine gewinnen. Nichts gegen Detroit. Das hat mir über weite Strecken auch gut gefallen, speziell in diesem zweiten Spiel. Und du hast es angesprochen, in diesem ersten Spiel brauchte es einen irren Run der Knicks, um das Ding am Ende zu gewinnen. Ich bleib trotzdem bei Knicks in 6, so sehr ich mir hier eine 7-Spiele-Serie und eventuell sogar einen Sieg von Detroit wünschen würde und eine große Cunningham-Show, weil er auch einer meiner jungen Lieblingsspieler der NBA ist. Aber ich glaube, dass am Ende die individuelle Klasse, die Knicks haben und diese Niederlage jetzt und so ein kleiner Weckruf war und dass sie halt einfach auch bisher nicht so gespielt haben, wie sie es an sich eigentlich können und bisher auch gezeigt haben, gerade offensiv. Deswegen denke ich nicht, dass das jetzt eine extrem crazy umkämpfte Serie noch wird. Ich denke, die Knicks holen jetzt beide Games in Detroit und dann wird das eine 5- oder 6-Spiele-Serie. So, aber zu den Knicks, über die ich ja eigentlich reden möchte. Ich möchte jetzt hier nach 2 Playoff-Spielen nicht irgendwie sagen, nach dem Motto, ey, mit diesem Kern, den man da im Sommer zusammengestellt hat, ist man kein Contender. Aber boy, oh boy, man sah die ganze Saison schon gegen gute Teams scheiße aus. Und jetzt sieht man in den Playoffs bisher scheiße aus nach 2 Spielen. Irgendwann kommt dann vielleicht wirklich der Punkt, wo man sagt, okay, vielleicht ist dieses Team einfach auf diesem Level scheiße. Mhm. Bei aller Liebe. Ich bin kein Tom Thibodeau Hater. Ich bin jetzt auch kein großer Tom Thibodeau-Fan, aber Jahr für Jahr stoßen seine Teams in den Playoffs gegen gute oder selbst ordentliche, okaye Defenses an ihre Grenzen. Starter werden 45 Minuten pro Abend eingesetzt. Die Offensive stagniert. Spieler werden nicht in die Position gebracht, optimalen Basketball zu spielen. Er schafft es nicht, dass die Spieler, die den Ball haben sollten, den Ball bekommen, dass die Spieler, die Würfe aus gewissen Spots nehmen sollten, diese Würfe aus eben jenen Spots nehmen sollten. Aus irgendeinem Grund wirkt es immer wieder so in Tom Thibodeaus Offenses in den Playoffs in den letzten 10, 15 Jahren, dass nicht das rausgeholt wird, was eigentlich rausgeholt werden sollte, und dass einfach Spieler strugglen. Jalen Brunson hat eine gottlose Usage in seinen ersten beiden Spielen, gottlos hohe Usage, oft deutlich höher, aus welchen Gründen auch immer, als in der regulären Saison.
Vielleicht, weil Karl Anthony Towns nicht bestrafen kann, wenn die Pistons irgendeinen Wing an ihn stellen.
Aber bekommt Karl Anthony Towns den Ball?
Ja.
Mal? Wie viel Dreier hat Cat genommen in diesen beiden Spielen? Waren es mehr als 5? Ich glaube, es waren 5.
Ich guck kurz nach. Im ersten Spiel waren es, ist das das zweite Spiel? Das ist das zweite Spiel. In Spiel 2 waren es 0 von 2 und 5 von 11 aus dem Feld. Und im ersten Spiel waren es 1 von 3, 10 von 14 aus dem Feld zumindest. Also da war er wenigstens generell effizient. Aber ja, 1 von 5 Dreiern insgesamt in den ersten beiden Spielen. Aber hey, bester Shooting Big Man aller Zeiten.
Ja, Karl Anthony Towns hat auch, ich habe es gelesen gehabt, seinen letzten Wurf in Spiel 2, sein letzter Versuch aus dem Feld. Möchtest du raten, wann der letzte Versuch aus dem Feld von Cat in Spiel 2 war?
Wenn du es so fragst, dann muss es krass sein irgendwie. Anfang drittes Viertel oder so?
Mit 5 Minuten 20 Rest. Nicht im vierten Viertel, im dritten Viertel. Brunson hat 27 Versuche genommen aus dem Feld. Towns, Bridges und Ananobi combined 39. Gegen eine Defense, die gut aufgestellt ist, um jemanden wie Brunson das Leben schwer zu machen, was sie ja auch hinbekommen, und eigentlich nicht gut dafür aufgestellt ist, große Wings wie Bridges und Anunoby und Bigs wie Karl Anthony Towns zu verteidigen. Du hast es angesprochen, weil halt gerne auch Wings gegen ihn gestellt werden, weil Detroit da auch einfach jetzt nicht so die allergrößte Wahl hat. Diese Knicks-Offense, ganz ehrlich, und bei aller Liebe, das waren jetzt zwei Spiele und die haben eine crazy gute Offense gehabt das ganze Jahr über, aber zeigt auch mal wieder, Regular Season Basketball ist ein bisschen anderer Basketball. Diese Knicks-Offense sieht so aus in den ersten beiden Spielen, als ob die noch nie in ihrem Leben zusammen gespielt haben.
Ja.
Ohne Sinn und Verstand, ohne Plan, das ist Pick-up-Basketball mit individuell guten Spielern, das ist stagnierend, da wird nicht an einem Strang gezogen, da stimmen die Bewegungen nicht, da ist zero Chemie da und das lässt sich nicht einfach nur zurückführen, ja, das Tempo ist ein bisschen weniger als sonst in der regulären Saison und die Würfe fallen jetzt nicht so. Da gibt es grundlegende strukturelle Probleme, die sich jetzt zeigen gegen die Pistons, die, glaube ich, noch nicht so die ganz große Rolle spielen jetzt in dieser Pistons-Serie. Aber was wir das ganze Jahr über schon gesehen haben, gegen die Cavaliers, gegen die Thunder, gegen die Celtics, das ist ein Team, was, wenn sie gegen gute Gegner spielen, halt wirklich kein Land sieht. Und die Offense ist ja eigentlich das, was dieses Team carried, weil defensiv sieht's ja noch schlechter aus. Aber wenn dann halt auch noch die Offensive solche Probleme hat, dann, ja, weiß ich auch nicht, wie dieses Team sonst weit kommen will und soll. Und ich weiß halt ehrlich gesagt auch nicht, was da jetzt die Lösung groß ist. Tom Thibodeau wird jetzt nicht von heute auf morgen ein genialer offensiver Coach. Man hat letzte Saison, als man auch schon gestruggelt in den ersten Spielen gegen Philly, gute Adjustments gemacht und Brunson, der ja extrem gestruggelt hat zu Beginn dieser Saison, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, der dann in den Spielen 3 und 4 auch wirklich hervorragend gespielt hat, weil man ihn in die Position gebracht hat. Also Thibodeau ist in der Lage, Adjustments zu machen für einzelne seiner Spieler, aber hier müssen ja Adjustments für alle her. Also sowohl Brunson muss das Leben leichter gemacht werden, dann muss er irgendwie einen Weg finden, dass Towns der Offense seinen Stempel irgendwie aufdrücken kann, ohne die ganze Zeit nur rumzustehen und zuzuschauen. Dann muss er irgendwie hinschaffen, dass Bridges und Anunoby das bestrafen, dass die Pistons keine guten Perimeter-Wing-Defender haben. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Schwierig. Was hältst du denn von den Knicks bisher?
Sehr wenig. Gleiche Kritikpunkte wie du. Defense nicht gut genug, Towns nicht involviert genug und dann aber auch nicht gut genug, wenn er involviert ist. Brunson zu hohe Usage und zu viel Hero Ball, wobei das halt phasenweise echt noch ganz gut funktioniert. Licht und Schatten. Dieser 21-0 Run in Spiel 1. Da haben wir alles gesehen, was die Knicks ausmachen kann in einem perfekten Szenario. Aber ansonsten haben wir halt vieles gesehen. Mich hat's vor allem erschreckt, dass man offensichtlich, also die Pistons haben ja in vielen Situationen Durant an Hart gestellt, der das nicht so richtig bestrafen konnte. Und eben Towns mit Harris beispielsweise verteidigt. Und ja, Harris ist relativ massig und relativ lang, aber ist jetzt auch nicht ein jährlicher All-Defense-Kandidat. Und dieses simple Adjustment, was wir ja in den letzten Jahren wirklich oft gesehen haben, mit einem Wing am Big und dem Big, der dann roamen kann an einem Non-Shooting-Wing, da hatten die Knicks phasenweise mehrere Possessions am Stück einfach keine Antwort drauf. In Spiel 2, Isaiah Stewart, den ich als einen der größten X-Faktoren gesehen habe in dieser Serie, stand einfach nicht zur Verfügung. Und Paul Reed, also bei aller Liebe, ich mag Paul Reed, aber Paul Reed war der Backup-Center dieses Pistons-Teams. Und trotzdem haben die Pistons das Ding einigermaßen souverän sogar. Klar, das war dann eine umkämpfte und enge Partie gegen Ende. Shoutout an Dennis Schröder, der einen riesigen Wurf getroffen hat und generell mit 20 Punkten in 29 Minuten von der Bank ein super Spiel gemacht hat. Ja, das ist einfach zu wenig. Und ich muss sagen, deinen Optimismus, dass die Knicks jetzt...
Kannst du nicht nachvollziehen. Ist mir durchaus bewusst.
Nachvollziehen kann ich ihn schon, aber ich teile ihn halt nicht.
Mhm.
Ich bin super gespannt. Also das ist aktuell wirklich die Serie. Ich habe heute nichts dabei zu den Warriors und Rockets.
Ich auch nicht.
Ja, einfach weil das zweite Spiel heute Nacht erst ist und bis das diese Folge dann morgen früh droppt... Kann, egal was wir sagen, einfach schon wieder komplett irrelevant sein. Aber die würde ich dann schon noch vorschieben. Und natürlich Clippers Nuggets und natürlich auch Lakers Wolves. Aber ich war vorher schon ziemlich hyped auf diese Pistons-Knicks-Serie und ich bin jetzt sehr, sehr intrigued. Noch intrigueder. für den gesteigerten Anglizismus, als ich das noch vor der Serie war.
Okay, was ist denn deine dritte Overreaction?
Ich habe anklingen lassen, dass es wieder ein bisschen negativ wird oder sogar sehr negativ und sogar auf einem bisschen höheren Niveau in dieselbe Richtung wie mein Take zu den Grizzlies vorher.
Milwaukee.
Eieiei, die Bucks.
Eieiei.
Eieiei, die Bucks. Man könnte es wahrscheinlich sogar schon als Hot Take bezeichnen, aber meine Overreaction, dieses Team wird im Sommer auseinanderbrechen und vielleicht werden wir sogar eine Trade-Forderung von Giannis Antetokounmpo mitbekommen. Ich bilde mir ein, Körpersprache ganz gut lesen zu können und so, bei Athleten am anderen Ende der Welt, Multimillionäre, die ich noch nie in meinem Leben getroffen habe, aber ich habe einen Draht zu denen irgendwie, mental, weißt du? Giannis war, ich weiß gar nicht, mit welchem Adjektiv ich das beschreiben kann, also pissed wäre Stufe 1 auf der Skala und was auch immer dann Stufe 10 ist, der ist nach der Schlusssirene in diesem zweiten Spiel, dass die Bucks erneut verloren haben und jetzt dann 0-2 hinten liegen und auch da kannst du Punkte finden, kannst du sagen, hey, die Pacers waren der höhere Seed, auf dem Papier vielleicht live favorisiert, die sind einfach ein richtig gutes Team, das glaube ich viele von uns und da nehme ich mich nicht aus, ein Stück weit auch unterschätzt haben vielleicht im Laufe der Saison und die super drauf sind in den letzten Wochen, dass du da dann die beiden Auswärtsspiele zu Beginn der Serie verlierst, eins davon ohne deinen zweitbesten Spieler, das ist jetzt keine Vollkatastrophe im Kern. Aber auch hier wieder die Art und Weise, wie du zwei richtig gute Spiele von Giannis bekommen hast, wie du in Spiel 2 einen überragenden Bobby Portis, der mal einen seiner Tage hatte, in dem er plötzlich alles trifft und 37 Rebounds holt, in dem dein Team 40% seiner Dreier trifft und du trotzdem verlierst, und zwar verdient verlierst. Die Bucks haben kein einziges Mal geführt in diesem Spiel. Klar, am Ende, sie haben einen 13-0 Run gestartet im vierten Viertel. Es wurde dann nochmal richtig eng. Dame, großen Dreier getroffen. Aber absolut verdient verloren, dieses Spiel. Die Bucks hatten im Ende erstes Viertel, Anfang zweites Viertel, ich weiß es nicht mehr, die erste Bench-Lineup, die reinkam, bestand aus Kevin Porter Jr., Gary Trent, AJ Green, Bobby Portis und Jericho Sims. Wirklich, aus aller Liebe. Ich hab nix gegen einen der fünf. Aber du kannst doch nicht ernsthaft so eine Lineup in den Playoffs gegen ein gutes Team aufs Feld schicken. Giannis hat keine Hilfe. Dame sah sehr rostig aus. Dame hatte seinen ersten Field Goal Attempt nach 7 Minuten. Hat ein paar große Dreier getroffen, hat hier und da mal was aufblitzen lassen. Aber im Großen und Ganzen haben ihm Nembhard und Nesmith und Co., die gute und vor allem aktive Perimeterverteidiger sind, aber jetzt auch nicht Prime Tony Allen, das Leben super, super schwer gemacht. Ich habe von den Bucks in diesen ersten beiden Spielen so gut wie nichts gesehen, was mich optimistisch stimmt. Für diese Serie oder für die mittelfristige Zukunft. Das Team und Karl Kuzmas Nullnummer im ersten Spiel habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen. Karl Kuzma hat die Tony Snell Gedächtnis-Statline rausgehauen. Ja, ich rede mich ein bisschen in Rage. Ich finde es so schade, dass ein Team mit einem der besten Spieler dieses Planeten, der das auch schon seit Jahren ist, das eine Meisterschaft gewonnen hat vor 3 Jahren, Schritt für Schritt in den letzten Jahren schlechter und schlechter und schlechter geworden ist. Wir haben ihnen einen Steppy gegeben auf deine Initiative hin vor ein paar Wochen, dem Duo Damian Lillard und Giannis Antetokounmpo. Mit diesen, wir haben die beiden in den Playoffs letztes Jahr noch nicht zusammen gesehen. Jetzt haben wir sie nur ein Spiel zusammen gesehen, leider mit einem weiterhin rostigen Dame. Das hat man ihm schon angesehen, also da möchte ich nicht zu viel reininterpretieren. Aber es ist ein Trend der letzten Monate, dass dieses Duo nicht so super funktioniert, wie man sich das erhofft hat. Man hat einige dumme Entscheidungen getroffen drumherum. Der Supporting Cast ist schlechter und schlechter und schlechter geworden. Und jetzt komme ich zurück auf meinen Punkt. Jetzt wird hier schön der Bogen geschlagen, die Klammer geschlossen. Giannis ist dermaßen wutentbrannt und enttäuscht von diesem Parkett runtergelaufen. Ohne Handshake, ohne seine Teammates eines Blickes zu würdigen. Doc Rivers an der Seitenlinie übrigens, muss ich glaube ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Wow, ich habe nichts gesehen von diesem Bucks-Team in den ersten 2 Spielen, das mich in irgendeiner Form positiv gestimmt hat. Und ich glaube, auch hier, und das wird dann natürlich nochmal Öffentlichkeit wirksamer, weil wir reden von Giannis Antetokounmpo und wir reden von einer Supermacht im Osten, die vor ein paar Jahren noch eine Championship gewonnen hat. Dieses Team wird, vermute ich, in sich zusammenfallen, implodieren. Und es wird nicht reichen, Rivers zu feuern oder Lopez wegzutraden oder was auch immer. Es reicht nicht. Ich denke, die Zeiten der Bucks als echter Contender sind ein für alle Mal vorbei und das ist in diesen ersten beiden Spielen in Indianapolis deutlich geworden.
Ja, meine Overreaction, die ich ursprünglich auch mir hier aufgeschrieben hatte, am Ende jetzt dann nicht mit irgendwie genommen hatte, ging auch so ein bisschen mit in die Richtung, Giannis is gone. So nach dem Motto, wir wollen jetzt hier in den Playoffs noch nicht zu weit ja nach vorne spulen und quasi auf die Zukunft gucken, was im Sommer passiert ist. Können wir sehr gerne machen, wenn die Serie dann wirklich zu Ende ist. Jetzt je nach dem Motto, ja, das soll den Trade fordern oder whatever. Aber dass es so nicht weitergehen kann, ist, denke ich, offensichtlich, dass entweder Giannis, wenn er seine Chance auf Titel in den nächsten Jahren maximieren will, das bei einem anderen Team probiert oder dass halt die Bucks wirklich komplett einreißen um ihn herum. Aber ich weiß halt auch jetzt nicht, wie sie sich das vorstellen. Alter, ich habe nicht wirklich so viel gesehen. Also das ist, ich glaube, ich hatte es auch schon gesagt gehabt, die Serie, die mich so mit am wenigsten juckt und wo ich jetzt, ich hatte das, ich glaube, war es gleich das erste Playoff-Game irgendwie am Samstag war. Da ging's
ja,
los.
Genau. Samstag.
Das habe ich gesehen, aber jetzt das zweite habe ich mir
nicht.
Dann nur, ja stimmt, da warst du arbeiten. Das habe ich mir dann auch nur in den Highlights angeschaut. Vielleicht gucke ich da mal ein bisschen intensiver rein für ein YouTube-Video in den kommenden Tagen. Aber Giannis spielt herausragend und von den Kollegen kommt halt wirklich echt nicht viel. Dieses Team ist nicht athletisch genug, ist nicht balanciert genug, kann die Minuten ohne ihn nicht überleben. Giannis kann nicht profitieren von seinen Mitspielern, so wie er das früher konnte von Holiday und Middleton, die ihn auch mal in Szene setzen konnten. Die Kollegen können nicht genug Kapital schlagen aus den von Giannis kreierten Vorteilen. Der Spacing ist eine Katastrophe, das Coaching ist unter aller Sau. Aber hey, Doc Rivers auf der Postgame-Pressekonferenz gesagt, er macht sich keine Sorgen. They will be fine. Und wenn ich das jemandem glaube, dann Doc Rivers.
Ich nehme alles zurück. Tut mir leid. Wir schneiden es einfach raus, die letzten Minuten.
Genau. Nein, also die Bucks sind am Arsch. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich so optimistisch sein konnte letztes Jahr, dieses Jahr. Ich habe ja auch jetzt auf die Bucks getippt. Ich will nicht ausschließen, dass sie diese Serie noch gewinnen. Wer weiß, wie Dame in seinem zweiten Game dann aussieht. Eine Serie, wie gesagt, fängt auch erst an, wenn beide Teams zu Hause gespielt haben. Die Pacers sind auch nicht über alle Zweifel erhaben. Bucks haben den besten Spieler der Serie. Halliburton sieht jetzt auch nicht göttlich gut aus bisher. Also es ist hier noch alles möglich. Das kann ganz schnell mit einem 2-2 zurück nach Indianapolis gehen. Aber selbst wenn man hier eine Serie überlebt, ist dann halt in der Runde danach Schluss. Aber die Bucks würden nicht gegen die Knicks spielen, oder? Das wäre super funny, wenn die sich beide durch ihre Erstrundenserien quälen, obwohl sie halt Ass sind. Und dann muss halt eines der beiden Teams weiterkommen, statt wenn man in den Conference Finals.
Nein, das wäre das. Also das ist ja jetzt gerade das 4er-5er-Matchup. Dementsprechend ginge es dann gegen Cleveland in der zweiten Runde.
Also wenn sie beide weiterkommen, dann können wir uns schon sehr freuen auf Cavs, Celtics, Conference Finals. Aber ich denke mal, das wird es in egal was für einem Szenario. Da haben wir jetzt auch gar nicht drüber geredet. Werden wir auch nicht jetzt heute machen, wenn die verehrten Zuhörer Fragen haben über die Celtics und die Cavaliers, auch vielleicht zur Rockets-Warriors-Serie. Können wir schon mal spoilern, wir nehmen am Wochenende eine Mailbag-Folge auf. Wir nehmen die am Samstagmorgen auf. Fragen bis Freitag. Wir nehmen Samstag früh auf. Ich schneide das dann Samstag auf dem Weg nach Dresden zum Community-Weekend, was jährlich stattfindet. Schneide das dann Samstag und die Folge droppt Samstagnachmittag. Also wer da ausführliche Fragen hat zu Themen, die wir jetzt heute nicht besprochen haben, beziehungsweise zu was auch immer, kann das gerne machen. Wir haben jetzt hier heute natürlich nicht über alles geredet. Vielleicht noch ganz, ganz kurz zum Abschluss zu meiner Ersatz-Overreaction. Außer du hast jetzt noch irgendwas zu den Bucks zu sagen.
Nö.
Es ist die gleiche Overreaction wie in der Preseason und zu Saisonbeginn. Ich mache mir ehrlich Sorgen um den Wurf von Franz Wagner. Ich habe mit ihm drüber geredet in Orlando, in der Kabine. Das war eine meiner ersten Fragen, weil das somit das Ding war, was mich am brennendsten interessiert. Und er hat gesagt, das ging los in dem WM-Sommer, dass er diesen Wurf verändert hat. Das deckt sich mit dem, was ich auf YouTube gesagt hatte, wo ich mir die Wurfform, das war immer ein ganz schöner Tracker von bei den Nationalmannschaftsturnieren, weil du hast die Eurobasket in 22, die WM in 23, Olympia in 24, kannst immer sehen, was von Jahr zu Jahr, von Sommer zu Sommer passiert. Und wenn man sich seinen Wurf bei der Eurobasket damals angeschaut hat, und wir haben den Wurf live gesehen, das eine oder andere Mal in Köln und ich dann später noch in Berlin, das war ein wunderschöner Wurf, der auch reinging. Und dann ein Jahr später, als man Weltmeister wurde, hat niemand drüber geredet, weil Deutschland Weltmeister wurde. Aber da hat man schon beobachten können, irgendwas stimmt mit diesem Wurf nicht. Und dann in der Regular Season 2023, 24 ging das so weiter. Und ich habe es ja so richtig krass dann gesehen in Hamburg von ganz nah dran bei der Olympia-Vorbereitung gegen die Niederlande war das, glaube ich. Und dann ein Video gemacht und deswegen habe ich da die Chance direkt genutzt und halt Franz gefragt. Und er meinte, wie gesagt, in diesem Sommer ging das los. In dem WM-Sommer hat sich, ja, aber er hat jetzt nicht gesagt, dass ihn irgendwas Spezielles extrem gestört hat und er einfach an einer speziellen Sache arbeiten will, sondern es hat ihn einfach wohl damals gestört, dass da die Quoten nicht so da waren, wo sie sein sollten und dass sie sich nicht konstant angefühlt hat. Und er meinte, seitdem arbeitet er dran immer wieder. Das ist ein stetiger Prozess. Das ist nichts von heute auf morgen. Er hat das Gefühl, dass es in dieser Saison besser ist als in der letzten. Die Quoten geben ihm zumindest recht. Aber er merkt es relativ schnell auch beim Release, wenn der Wurf nicht reingeht und dass er jetzt immer noch nicht diese Konstanz hat. Das ist ihm auch selber aufgefallen. Traf jetzt einen seiner 6 Dreier gegen ein Celtics-Team, was liebend gerne unter Ballscreens durchging gegen ihn. Er hat gut gespielt, auch gar nicht der Grund für die Niederlage gewesen. In diesem Game, wo man ja zur Pause noch mit einem Punkt geführt hat. Wenn die Folge jetzt droppt, wird Spiel 2 dann auch schon stattgefunden haben. Wahrscheinlich hat er 5 von 5 dann getroffen. Aber Mann, oh Mann, dieser Wurf ist wirklich eine große Baustelle. Dieser Hitch da drin, das sieht schon sehr übel aus und die Resultate sprechen ja auch eine ganz klare Sprache. So, wenn die Würfe reingehen würden, dann wäre mir die Wurfform egal, aber Gegner haben keinen Respekt vor diesem Wurf. Dieser Wurf geht nicht rein, dieser Wurf geht nicht und nicht rein. Er geht links vorbei, rechts vorbei, zu lang, zu kurz. Und so richtig, auch in dem Gespräch mit ihm, habe ich nicht rausgehört, warum jetzt genau da was geändert wurde. Also er hat jetzt nicht speziell gesagt, das hat mich konkret gestört. Das muss er auch nicht. Es ist mir ja keine Rechenschaft schuldig in irgendeiner Art und Weise. Aber jetzt weder in dem Gespräch mit ihm, noch in der Recherche oder die tausenden Clips, die ich mir angeschaut habe von Franz im Verlaufe der letzten 12 Monate von seinen Jumpern. Ich habe keinen Grund gefunden, warum zum Teufel da an dieser Wurfform irgendwas gemacht wurde. Ob es nun verschlimmert oder verbessert wurde oder der Prozess nicht abgeschlossen ist. Aber diese grundlegende Idee, wir verändern jetzt was an diesem Wurf, das kann ich nicht nachvollziehen. Und das macht mir große Sorgen.
Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Du bist der Wurfdoktor in der Hinsicht.
Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Das wäre der echten Wurfdoktor nicht zu nahe treten, aber ja, red weiter.
Ja, auf Franz bezogen meinte ich jetzt vor allem, dass du da dir wahnsinnig viel angeguckt hast, dir eine Meinung drüber gebildet hast. Und es ist ja offensichtlich, dass das ist mir jetzt auch in diesen Playoff-Spielen nochmal deutlich mehr aufgefallen. Deswegen verstehe ich, dass du es dabei hast. Ganz komischer Hitch drin in seinem Jumper. Hoffen wir, dass er das wieder in den Griff kriegt, weil wir haben auch schon Spieler erlebt. Also da Markel Fultz ist das bekannteste Beispiel, aber zum Beispiel auch jemand wie Giannis, der, wenn man sich Clips von ihm früher anguckt, einen super flüssigen Jumper hatte. Und dann halt bei ihm lag es wahrscheinlich vor allem dran, dass er wahnsinnig Muskelmasse zugelegt hat und dann einfach die Motorik eine andere war. Aber wir haben schon Spieler gesehen, immer mal wieder, die sich ihren eigentlich guten Jumper kaputt machen über die Jahre. Und da hoffen wir natürlich, dass das bei Franz nur ein kleines Tal ist und nicht ein kompletter Abgrund, um jetzt nochmal metaphorisch zu werden gegen Ende.
Yes, sir. Dann haben wir's.
Yes, sir. Ich habe eine Trivia dabei für dich.
Okay, hau raus.
Die ich mir in mühsamer Kleinstarbeit hier jetzt gerade während der Aufnahme so ein bisschen nebenher. Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, mir dann alle Spieler rauszuschreiben. Ich hatte die Idee, wir haben ja jetzt in diesen ersten X Playoff-Spielen, außer ich habe gerade was gar nicht auf dem Schirm, haben wir noch kein 40-Punkte-Spiel gesehen, oder?
Nee, Kawhi waren, wie gesagt, 39, Brunson war nah dran, Luca hatte, glaube ich, 37 in dem einen, im ersten gleich. Ja.
Wie viel hatte Giannis in Spiel 1?
Auch keine 40.
Nee, ich glaube auch nicht. Naja, also wir haben keinen, ich guck kurz nach, das interessiert mich. Giannis hatte in Spiel 1 36, Spiel 2 dann 34. Es gibt 14 aktive NBA-Spieler. Also ich habe mir dann überlegt, hey, die meisten 40-Punkte-Spiele in NBA Playoff History, das dachte ich mir jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, weil das sind so die üblichen Verdächtigen gerade, die man oben hat und auch viele Old Heads und so. Aber es gibt 14 aktive NBA-Spieler mit mindestens 5 40-Punkte-Spielen in den Playoffs. Und da hätte ich gerne, dass du mir versuchst, diese 14 zu nennen. Einige natürlich sehr offensichtlich, einige nicht ganz so offensichtlich. Und ich habe mir dann tatsächlich, aber das müssen wir nicht als Frage machen, das kann ich dann am Ende einfach runterrattern. Ich habe mir, weil ich mir dann dachte, wenn du gleich einen Namen sagst, der keine 5 hat, damit ich dir sagen kann, wie viel er hat. Ich habe mir tatsächlich alle aktiven NBA-Spieler, die schon mal ein 40-Punkte-Spiel in den Playoffs hatten, habe ich mir gerade nebenher bei StatHead zusammengesucht und rausgeschrieben. Das heißt, ich bin bestens vorbereitet auf jegliche Namen, die du mir gleich entgegenwerfen wirst.
Luka Doncic.
Luka Doncic, 8-mal.
LeBron James.
LeBron James, 29-mal.
Ich habe irgendwo das Gerücht gelesen, dass LeBron mit Absicht Spiel 1 verloren hat, um einfach seine ganzen Stats noch weiter in die Höhe zu treiben. Weil wenn LeBron der wirklich der Goat werden will, dann geht das nur über totale Playoff-Assists und Rebounds und Steals. Ja. Und da musst du natürlich so viele Spiele wie möglich gemacht haben. Und weil er auch weiß, dass die Timberwolves kein ernstzunehmender Gegner sind, will er, dass die Serie lieber in über fünf oder sechs Spiele geht, als halt über die normalen vier.
Über die ja, oder sogar über sieben. Also wenn er ein echter OG wäre, dann würde er absichtlich ins Spiel sieben gehen.
Ganz dicke Eier.
Um da dann natürlich am besten sein 30. 40-Punkte-Spiel in den Playoffs.
So war das auch 2016 gegen die Warriors. Erstmal 3-1 in Führung gehen lassen.
Genau.
Und dann da noch wirklich seine Assists und so Punkte hochzutreiben. Kevin Durant.
Kevin Durant. Ganz kurz noch Michael Jordan natürlich Platz 1 all-time mit 38. 40
ja, und den muss er noch holen.
Den muss er holen. Kevin Durant mit 14, Platz 2 unter den Aktiven und Platz 4 all-time zusammen mit Elgin Baylor.
Stephen Curry.
Steph Curry ebenfalls 8, so wie Luca. Was krass ist, dass Luca jetzt schon so viele hat wie Curry.
Ja. Giannis.
Giannis ebenso 8.
Damian Lillard.
Nein, das ist der erste, der hier nicht mit reinfällt. Hat mich auch so ein bisschen überrascht. Damian Lillard knapp nicht drin mit 4.
Aber so 50-Punkte-Spiele würden da auch mit reinzählen.
Ja.
Gib mir Donovan Mitchell.
Donovan Mitchell, richtig, mit 5 Stück mit drin.
Jamal Murray.
Ebenso, 5 Stück.
Die beiden müssen immer in einem Atemzug genannt werden, bei sowas.
Ja.
Devin Booker.
Devin Booker, 8.
Crazy.
Ja.
Nikola Jokic.
Ebenso, mit 5 knapp drin.
Anthony Davis.
Nein, 3 sogar nur.
Wahnsinn. Trey?
Nee, Trey hat 1.
Okay, Lappen. Hat Edwards schon genug?
Nein, aber knapp. Der hat 4.
Okay, also wahrscheinlich in dieser Serie dann gegen die Lakers.
Vermutlich.
Womöglich. Boah, so Tatum oder so?
Hat auch 4.
Harden. Lol.
Yes, 11.
Harden vorhin sogar war ja auch mit dabei bei den 30 Punkten bei über 80% to Shooting. Okay.
Stimmt.
Butler muss.
Butler 8. Fehlen dir jetzt noch 3. 2 mit 7 und einer mit 5.
Sind diese 3 aktive Spieler, die noch richtig gut sind?
2 ja, einer nein. Und über einen haben wir vorher geredet. Über 2 Brunson, haben wir vorher geredet.
Hat Brunson schon 5-mal?
Brunson hat 7.
Was?
Ja.
Schon zu Dallas-Zeiten?
Na, ich meine mich zu erinnern, er hatte doch gegen Utah mal.
Ja, so 1, genau.
1 oder 2. Ja. Warte, guck ich kurz. Ah ja, der hatte doch hier diese 4 am Stück. Der hatte letztes Jahr gegen die Pacers, hat er 4-mal 40 am Stück gedroppt.
Als ob.
Ja, doch. Knicks Guard Jalen Brunson becomes fourth player to score 40 plus in 4 straight playoff games. Ah, das eine war Spiel 1 gegen die Pacers und die anderen 3 waren dann dementsprechend davor. Gegen wen haben sie davor gespielt? Weiß ich nicht mehr.
Na, gegen die Sixers.
Ja, genau. Er hatte diese 4 straight und dann, ja, da muss ich jetzt auf Stathead wieder. Kann ich in Brunson? Kann man bei BK Ref den Career Game Log anzeigen lassen? Ja, ne?
Career Playoff Game Log kannst du dir anzeigen lassen, ja.
Okay, ja genau, Career Playoffs, perfekt. Das wäre schneller gewesen. Ja, einmal Dallas gegen Utah 2022 hat er einmal 41 und die anderen sind aber alle dann schon bei den Knicks. Zweimal gegen Philly 2024, zweimal gegen Indiana 2024, nee, dreimal gegen Philly 2024 sogar. Ja, also er hatte in diesem 2024er Run, hatte er 1, 2, 3, 4, 5, 45 Punkte Spiele und dann nochmal eins mit 39.
Wahnsinn.
Crazy.
Okay, ich habe 2 Guesses. Kyrie und Kawhi.
Kyrie hat nur 4, Kawhi ist der mit 5.
Okay, dann muss ja einer sein, der jetzt nicht mehr gut ist.
Genau, der zuletzt in Spiel 1 sein Team auf eine sehr, sehr krasse, auf vielleicht die krasseste Playoff-Achterbahnfahrt in History geführt hat.
In was für einem Spiel 1?
In Spiel 1 seines Teams. Ach, jetzt.
Westbrook oder was?
Ja, genau.
Boah, da wäre ich eher noch mit Middleton oder so gegangen vielleicht. Oder Beal.
Westbrook oder DeRozan. 7-mal. DeRozan hat 1, Middleton hat 2. Jetzt noch kurz zur Vollständigkeit habe. Du hast Tatum schon genannt und Edwards und Kyrie und Dame. Die haben allesamt 4. AD hast du genannt, der hat 3, zusammen mit Ja Morant. 2-mal Joel Embiid, Chris Middleton, Chris Paul. Was mich, also bei Paul hätte ich mit mehr gerechnet. Der war ja zu seiner Prime schon auch ein sehr guter Scorer. Und Jaylen Brown. Und einmal jeweils Trey, Maxi, Klay Thompson, DeRozan und Norm Powell. Der wahrscheinlich der randomste Name ist auf dieser Liste.
Wunderbar.
Schön. Du hast es gerade schon angekündigt. Wir hören uns am Samstag wieder, Freunde. Playoff yes, sir. Mailbag ist angesagt. Also gerne natürlich auch Fragen zu anderen Dingen. Aber vermutlich wird da das meiste in Richtung Playoffs reinkommen. Wir haben es schon gesagt, wir sind beide unglaublich heiß auf die aktuelle Saisonphase. Wir danken euch auch heute wieder recht herzlich fürs Einschalten. Und seid dann gerne am Samstag wieder am Start. Und ich würde sagen, dann können wir den Sack zumachen.
Wunderbar. Hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer.
Natürlich.
Freue mich auf die nächste Aufnahme.
Macht's gut, Freunde. Bis dann. Ciao.
Ciao.